10 Jahre nach der Brexit-Abstimmung kann Europa wieder auf Großbritannien setzen. Zehn Jahre ist es bald her, dass die Britinnen und Briten mehrheitlich für den Austritt aus der Europäischen Union stimmten. Ein tiefer Einschnitt in der Geschichte des Vereinigten Königreichs, auch wegen der politischen Folgen. Ein tiefer Einschnitt aber auch in der Geschichte der Europäischen Union. Wie steht es 10 Jahre später um dieses Verhältnis? Darüber spreche ich mit David McAllister. Der Christdemokrat mit deutschem und britischem Pass sitzt seit 2014 im Europaparlament. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des EP und er ist auch Mitglied der Delegation in der Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung EU-Vereinigtes Königreich. Guten Tag, Herr McAllister.
Einen schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Herr McAllister, erinnern Sie sich noch an den Morgen nach dem Referendum im Juni 2016?
Ja, in der Tat. Ich glaube, das war ein solcher Einschnitt in der Geschichte der Europäischen Union, auch für das Vereinigte Königreich, auch für mich persönlich als jemand, der beide Staatsbürgerschaften besitzt, dass ich sehr genau weiß, wo ich am Freitagmorgen war. Und auch wie enttäuscht und ja traurig ich war über das Abstimmungsergebnis.
Hatten Sie mit dem Austrittsvotum also nicht gerechnet?
Die Meinungsumfragen hatten eigentlich durch die Bank weg einen knappen Vorsprung für die Remainer prognostiziert.
Also diejenigen, die in der EU bleiben wollten.
Genau, es war eigentlich 52, 48, 53, 47, das war, was erwartet wurde. Ich war schon etwas skeptisch geworden, als die ersten Ergebnisse eintrudelten aus den einzelnen Kommunen. Newcastle zum Beispiel, eine Stadt, wo man erwartet hatte, dass Remain deutlich vorne liegen würde, war viel knapper als erwartet. Und so zeichnete sich schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab, es wird knapp und am Ende hat es eben dann nicht gereicht. Alle Meinungsforschungsinstitute lagen am Ende eben mit ihren Prognosen daneben. Und was ja auch interessant war, die Brexit-Befürworter waren ja selber überrascht. Den hatte ja im wahrsten Sinne des Wortes, hat das ja einem die Sprache verschlagen. Boris Johnson zum Beispiel ist ja mehrere Tage erstmal abgetaucht, weil er selber wahrscheinlich gar nicht so richtig realisiert hat, was er da eigentlich mit anderen angerichtet hatte.
Ich erinnere mich übrigens, wie im Bekannten- und Kollegenkreis hier in Deutschland, niemand glaubte, die Briten würden ernst machen. War das unter Europapolitikern auch so?
Naja, zum einen hat man sich verlassen auf die doch qualitativ hochwertigen Prognosen der britischen Meinungsforschungsinstitute. Zum zweiten hat die britische Regierung immer darauf hingewiesen, es könnte knapp werden, aber sie würden das schon nach Hause schaukeln. Und trotzdem ist erstaunlich, dass viele große Teile der Bevölkerung gar nicht so genau sich im Klaren waren, welche konkreten Vorteile es gibt, dass das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union ist. Und ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass am Tag nach dem Referendum, an dem Freitag, war die meist gegoogelte Frage in Großbritannien: What's the European Union? Was ist die Europäische Union? Also ich glaube, viele Briten sind am Freitag auch morgens aufgewacht und haben festgestellt, oh, jetzt treten wir aus. Aus was für einem Verein sind wir da eigentlich ausgetreten? Und es ist der britischen Regierung nicht gelungen, in der Kampagne deutlich zu machen, welche konkreten Vorteile die Mitgliedschaft hat und umgekehrt, welche konkreten Nachteile ein Austritt haben würde. Und die Brexiteers haben ja eine Kampagne gemacht, die voller Halbwahrheiten und ganzer Lügen war. Das war ja hanebüchenes Zeug, was sie erzählt haben. Im Grunde genommen ist ja zum ersten Mal 2016 das Phänomen Fake News aufgetaucht, was dann ja Jahre später dann in Amerika auch zu Konsequenzen geführt hat. All das ist eben in diesem Referendumswahlkampf am Ende nicht gut und nicht glücklich gelaufen. Und am Ende war das so eine Mischung aus Wut gegen das Establishment in London, Ablehnung des Establishments in Brüssel, vielleicht auch Unzufriedenheit mit der konservativen Regierung. Da ist vieles zusammengemischt worden, aber die Konsequenzen waren eben gravierend. Ich halte den Brexit für einen historischen Fehler und ich bedauere das unendlich, dass das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied unserer Europäischen Union ist.
Die Brexit-Befürworter, Sie haben das ja schon angesprochen, die haben Gefühle angesprochen, die haben auch von Souveränität und von Kontrolle gesprochen. Hat Großbritannien sich eigentlich jemals wirklich als europäische Nation verstanden?
Ja, ich sehe das ähnlich wie Sie, dass die europäische Erzählung in Kontinentaleuropa, vor allen Dingen in Deutschland und Frankreich, eine andere ist als im Vereinigten Königreich. Bei uns wird in Kontinentaleuropa Europa ja nicht nur als wirtschaftliches Projekt betrachtet, Stichwort Binnenmarkt und Zollunion, sondern die große Erzählung ist die Erzählung von Frieden, von Versöhnung, sich nach den schrecklichen Kriegen die Hand zu reichen, die Erzählung von Freiheit, auch das Zusammenbringen von Ost- und Westeuropa. All das ist weniger in Großbritannien ein Thema gewesen. Und darüber hinaus, das Brexit-Referendum 2016, das ist ja nicht aus heiterem Himmel gekommen, sondern da gibt es ja eine Vorgeschichte. Und der Beginn der britischen Entfremdung von Brüssel, von der Europäischen Union, begann ja eigentlich schon mit dem Drama um die Ratifizierung des Maastricht-Vertrags, wo damals Premierminister John Major von den Konservativen keine eigene Mehrheit im Unterhaus hatte. Er war damals schon auf die Unterstützung der Labour-Partei angewiesen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die beiden großen Integrationsschritte der 90er und Nuller Jahre das Vereinigte Königreich nicht mitgegangen ist. Weder die Zusammenarbeit im Schengen-Raum noch die Einführung der gemeinsamen Währung Euro sind in Großbritannien erfolgt. Insofern war in ganz wesentlichen politischen Feldern das Vereinigte Königreich eben nicht mehr an der Spitze der Bewegung. Im Gegenteil, man hat im Grunde genommen sich zurückgezogen in die zweite, zum Teil in die dritte Reihe. Und bei einem anderen wichtigen Thema der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben die Briten ja auch nach 2009, nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages, eigentlich immer auf der Bremse gestanden. Und das hat eben manch andere Mitgliedstaaten dann auch genervt.
Großbritannien war ja schon vor John Major, schon unter seiner Vorgängerin Margaret Thatcher, ein, sagen wir mal, nicht ganz einfaches Mitglied der Europäischen Union. Ich denke jetzt mal so an Thatchers Beitragsrabatt, ihre Ablehnung der Währungsunion, die Sie schon genannt haben, ihre Ablehnung vertiefter politischer Integration. War der britische Austritt für die EU dann vielleicht doch in gewisser Weise auch ein Gewinn, weil man dieses schwierige Mitglied los wurde?
Nein, die negativen Konsequenzen überwiegen bei weitem. Ich meine, es ist ja nicht irgendein Land aus der Europäischen Union ausgetreten, sondern die zweit- bzw. drittstärkste Volkswirtschaft, das zweit- bzw. drittstärkste Land, das zweit- oder drittstärkste oder die führende militärische Macht zusammen mit Frankreich. Also das Vereinigte Königreich war ein ganz wichtiges Mitglied der Europäischen Union und hat ja auch in bestimmten Politikfeldern ganz wesentlich auch zur Vertiefung beigetragen. Der Binnenmarkt, wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn heute schätzen, war ja vor allen Dingen ein britisches Produkt. In der Handelspolitik waren die Briten immer vorneweg. Die Briten waren ja auch eine Brücke in andere Teile der Erde, insbesondere aufgrund ihrer guten Beziehungen im Commonwealth zu den früheren Kolonien. Also Großbritannien war ein ganz wertvolles Mitglied und deshalb bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass die Europäische Union mit dem Vereinigten Königreich stärker und besser aufgestellt wäre als ohne. Ich fand nur, dass nach dem Referendum die Europäer klug reagiert haben. Sie haben nach natürlich einem Schockmoment sich den Mund abgewischt und haben dann gesagt, lasst uns jetzt diesen Austritt vernünftig über die Bühne bringen, lasst uns das in einem geordneten Verfahren machen und lasst uns versuchen, nachdem wir den Austritt hinbekommen haben, unsere Beziehungen auf eine solide rechtliche Grundlage zu stellen, so eng wie möglich zusammenzuarbeiten mit dem Vereinigten Königreich, denn das Brexit-Referendum konnte Geografie nicht ändern. Großbritannien ist geografisch Teil von Europa, unser unmittelbarer Nachbar. Es bleibt ein wichtiger Handelspartner und das Vereinigte Königreich ist ein absolut verlässlicher NATO-Bündnispartner. Das alles zählt und deshalb gehöre ich zu denjenigen in Brüssel, die versuchen, pragmatisch mit dem Vereinigten Königreich umzugehen. Wir respektieren die roten Linien, die die britische Regierung gezogen hat, mit Blick auf Binnenmarkt, Mitgliedschaft oder Zollunion. Aber im Rahmen dessen, was möglich ist, lasst uns so eng wie möglich zusammenarbeiten zum Wohle der Menschen und der Unternehmen.
Herr McAllister, zum bilateralen Verhältnis EU-Großbritannien gleich noch mehr. Aber erstmal möchte ich die Blende ein bisschen weiter aufziehen. Welche Lehren hat die EU aus dem Brexit gezogen?
Zunächst einmal hat sich die Europäische Union nach dem Referendum in Großbritannien versichert, dass die anderen 27 Mitgliedstaaten den Integrationsweg weiter gehen wollen. Es gab ja ein Treffen damals zum Jubiläum der römischen Verträge 2017 in Rom, wo alle 27 Mitgliedstaaten sich ja versichert haben, wir wollen nicht den britischen Weg gehen, wir wollen weitere Integrationsschritte gehen. Was hat man in Brüssel daraus gelernt? Erstens, so sehr ich ein großer Anhänger der Gemeinschaftsmethode bin, das heißt, dass alle Mitgliedstaaten im gleichen Tempo die gleichen Integrationsschritte gehen, so muss man sehen, dass die Gemeinschaftsmethode an ihre Grenzen gestoßen ist. Die Zukunft in Europa gehört sicherlich der differenzierten Integration. Das heißt, eine bestimmte Gruppe von Ländern möchte weitere Integrationsschritte gehen. Die werden sie dann auch gehen, aber der Prozess sollte so angelegt werden, dass Länder, die vielleicht erstmal nicht dabei sein wollen, aus politischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen können. Das haben wir ja auch vorgemacht bei der Schengen-Kooperation oder auch bei der Einführung unserer gemeinsamen Währung, der Einführung des Euro. Dann hat man sicherlich in Brüssel kritisch auch das Verhältnis zum Vereinigten Königreich über all die Jahre nochmal analysiert. Sie haben ja Margaret Thatcher angesprochen, das Cherry-Picking, also das Rosinenpicken der Briten, dass also ein Mitgliedsland deutlich anders behandelt wird als andere, war am Ende nicht erfolgreich. Und deshalb, glaube ich, gilt jetzt in Brüssel, die gleichen Regeln gelten für alle Mitgliedstaaten. Wenn wir anfangen, einige, die eigentlich gleich zu behandeln sind, ungleich zu behandeln, dann führt das nur zu weiteren Verwerfungen.
In der EU wurde ja 2016 ein sogenannter Domino-Effekt befürchtet. Der hat sich nicht bewahrheitet, aber Europaskepsis gibt es schon und gibt es auch anhaltend, nicht nur in Tschechien und Polen, sondern inzwischen auch in einem EU-Kernland wie Frankreich ziemlich weit verbreitet. Vertreter entsprechender Parteien sitzen ja auch mit Ihnen im Europaparlament.
Also zunächst, der Brexit ist ja ein solcher Flop gewesen und die Meinungsumfragen zeigen ja auch, dass eine große Mehrheit der Briten mittlerweile das auch bedauert, dass man hier politischen Scharlatanen auf den Leim gegangen ist. Der Brexit ist ein solcher Flop, dass andere antieuropäische, europaskeptische, populistische Kräfte diese Forderung gar nicht mehr erheben. Wir haben das beobachtet bei den französischen Le Pen-Leuten, die ja auch immer vom Frexit gesprochen haben. Das tun sie nicht mehr. Und so gibt es auch andere rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien, die hier etwas vorsichtiger geworden sind, weil sie ja merken, sie können ihrer eigenen Bevölkerung diesen Brexit-Flop nicht wirklich schmackhaft machen. Ja, es gibt im Europäischen Parlament leider einen starken Stimmenanteil von Fraktionen, die eine weitere europäische Integration ablehnen, die zum Teil auch die Europäische Union rückabwickeln wollen. Aber die proeuropäischen, die demokratischen, die liberalen, die konstruktiven Kräfte haben eine große, große Mehrheit im Parlament. Wenn die christlichen Demokraten, die Sozialdemokraten, die Liberalen, die Grünen und die gemäßigten Konservativen zusammenstehen, dann haben wir die vernünftige, handlungsfähige Mehrheiten. Ich werbe dafür in der täglichen Praxis des Parlaments. Und wichtig ist auch, kein einziges Mitgliedsland will den britischen Kurs wiederholen. Alle anderen 27 wollen, wenn auch mit unterschiedlichen Phasen des Enthusiasmus, dieses europäische Projekt weiter voranbringen. Und die gute Nachricht ist doch, dass in Ungarn jetzt die antieuropäische Regierung von Viktor Orban von den Menschen eindrucksvoll abgewählt worden ist und wir jetzt mit dem neuen Ministerpräsidenten Peter Mocsor zum Beispiel einen doch bekennenden, fröhlichen Europäer jetzt an der Spitze der Regierung in Budapest haben.
Es strebt ja auch eine ganze Reihe von Ländern in die EU. Nicht nur die Ukraine möchte so schnell wie möglich Mitglied werden. Aber innerhalb der jetzigen Mitgliedstaaten, da ist die Begeisterung der Bevölkerung merklich abgeflaut. Müsste nicht auch mehr getan werden, um deren Begeisterung und Zustimmung zu Europa anzufachen?
Na, zunächst mit Ausnahme der 6 Gründungsländer 1957 waren alle anderen Länder der heutigen EU selber einmal Kandidatenland. Und deshalb kann die Bevölkerung auch vor Ort selber sehr genau vergleichen, wie war das eigentlich vor 2004, wie war das vor 1995, wie war das vor 2007 und was ist daraus geworden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Europäische Union ist ja nicht deckungsgleich mit Europa. Aber der Vertrag von Lissabon sagt ja ausdrücklich, jedes europäische Land, was unsere Werte teilt Und was bereit ist, in ein aufwendiges Beitrittsverfahren einzusteigen, hat die Perspektive, auch mal Mitglied dieser Gemeinschaft zu werden. Und wenn Sie sich Länder anschauen, wie die Ukraine, wie Moldau, wie die Westbalkanländer, das wird doch niemand in Abrede stellen, dass sie kulturell, politisch, wirtschaftlich zu unserer Staatengemeinschaft gehören. Und deshalb, ich weiß, dass Erweiterungspolitik nicht die Herzen der Menschen berührt. Aber man kann doch mit guten sachlichen Argumenten erläutern, warum Erweiterungspolitik vorteilhaft ist für die betroffenen Länder, aber eben auch für uns in Gänze. Gerade in Deutschland haben wir doch gesehen, welche riesigen Möglichkeiten auch die deutsche Wirtschaft hatte, um in diesen Ländern zu investieren, um in diesen Ländern Geschäfte zu machen. Und wer ein bisschen politisch, historisch vorgebildet ist, weiß, zum Beispiel mit Blick auf den westlichen Balkan. Ein stabiler westlicher Balkan bedeutet Stabilität für ganz Europa. Und umgekehrt, wenn wir im westlichen Balkan Grauzonen entstehen lassen, wenn wir uns zurückziehen, andere sind da, um unseren Platz einzunehmen und diese anderen verfolgen sehr andere Interessen als wir. Das heißt, es liegt in unserem eigenen Interesse, Schritt für Schritt diese Staaten politisch, wirtschaftlich, finanziell an uns heranzuführen. Aber nochmals, es kann keinen Rabatt geben, es kann keine Abkürzung geben. Jedes Land muss individuell beurteilt werden, jedes Land muss individuell am Ende auch alle Kriterien erfüllen. Aber dass wir dazu die Hand reichen, dass wir dazu politische und finanzielle Unterstützung anbieten, das ist doch absolut sinnvoll und richtig.
Großbritannien jedenfalls ist erstmal raus aus der Europäischen Union. Nun versucht die Labour-Partei, die ja vor knapp 2 Jahren wieder an die Regierung gekommen ist, mit Premier Keir Starmer auch den Reset mit der EU. Starmer ist angezählt, aber auch potenzielle Nachfolger in seiner Partei müssen damit umgehen, dass Labour-Anhänger teils europafeindlich, teils europafreundlich sind. Also keineswegs eine geschlossene Haltung haben. Wie weit kann Labour denn eine Annäherung an die EU dann betreiben?
Ja, der Ball liegt im britischen Spielfeld. Eine Rückkehr zur Europäischen Union steht ja derzeit nicht auf der politischen Tagesordnung in London, weder in der Regierung noch bei den meisten Oppositionsparteien, sondern es geht darum, auf der Basis des verhandelten Austrittsabkommens und vor allen Dingen auf der Basis des ausverhandelten Handels- und Kooperationsabkommens die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Die britische Regierung hat Vorschläge gemacht, wo wir im Bereich Sicherheit und Verteidigung, Energie, Forschung und Mobilität enger zusammenarbeiten können. Die Europäische Union hat den Kurswechsel, auch den Wechsel in der Tonalität in London begrüßt. Es hat letztes Jahr einen ersten erfolgreichen Gipfel zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gegeben. Es soll in diesem Sommer einen zweiten Gipfel geben. Also ich glaube, die politische Debatte insgesamt dreht sich nicht um einen Wiedereintritt, als um die Frage, wie die Zusammenarbeit in einer veränderten geopolitischen Lage gestaltet werden kann. Es gibt souveräne britische Entscheidungen, die wir zu respektieren haben. Die britische Regierung ist ja nicht nur aus der Europäischen Union ausgeschieden, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion. Das setzt natürlich einen enger gesteckten Rahmen, aber trotzdem gibt es gerade zum Beispiel in der Forschungs- und Bildungspolitik doch Möglichkeiten, enger zusammenzuarbeiten. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich begrüße sehr, dass das Vereinigte Königreich 2027 in das Erasmus-Plus-Programm zurückkehren wird. Und wichtig und für alle Beteiligten das Beste wäre, dass wir jetzt bald auch eine Einigung bekommen für die Phase 2028 bis 2034, damit die Studierenden und die Hochschulen dann auch Planungssicherheit haben.
Herr McAllister, wie belastbar können denn Vereinbarungen zwischen der EU und Großbritannien sein, wenn ein möglicher Regierungswechsel in London hin etwa zu Reform UK, der Partei von Mr. Brexit Nigel Farage, sie wieder in Frage stellen könnte?
Also zunächst gilt ja der Grundsatz Pacta sunt servanda, also Abkommen, die vereinbart worden sind, die sind auch umzusetzen. Natürlich muss man Rücksicht nehmen auf wechselnde politische Mehrheiten. Wir haben ja in den letzten Jahren seit dem Brexit ja auch ein gewisses Auf und Ab der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gehabt. Es gab ja eine eher unruhige Zeit, als Boris Johnson Premierminister war und auch
sehr unterhaltsam.
Ja, unterhaltsam, aber manchmal gibt es auch Themen, wo man weniger unterhalten werden möchte. Also schon unter dem konservativen Premierminister Rishi Sunak ist das im Ton anders geworden, verbindlicher, verlässlicher, und diese Politik setzt Keir Starmer jetzt fort. Wie lange Keir Starmer noch Premierminister bleiben wird, das wird sich zeigen. Es gibt ja jetzt auch viel Unruhe innerhalb der Labour-Partei. Und was wir eben feststellen, ist, dass das ja eigentlich jahrzehntelang geltende Zwei-Parteien-System im Vereinigten Königreich zwischen den Konservativen auf der einen Seite und der Labour-Partei auf der anderen Seite und einigen kleineren Parteien, die aber nicht so die große Rolle spielen, dass dieses Parteiensystem jetzt ans Ende offensichtlich gekommen ist. Wenn man sich die Umfragen anschaut, haben wir jetzt ja 5 Parteien, die ungefähr gleich aufliegen. Die Konservativen, die Labour Party, die Grünen, Farage und die Liberaldemokraten. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf ein Land mit einem Mehrheitswahlrecht, wo ja der Gewinner eines Wahlkreises alles bekommt und alle anderen nichts. Das heißt, wenn das so bleibt, kommt man ja natürlich sehr schnell auch in die Nähe von absoluten Mehrheiten im Parlament, die überhaupt nicht deckungsgleich sind mit dem Wahlergebnis. Also wir werden sehen. Nigel Farage kenne ich aus seiner Zeit im Europäischen Parlament. Das ist natürlich ein gewiefter Populist. Ich habe politisch mit dem überhaupt nichts gemeinsam. Er hat schweren Schaden mit der Brexit-Kampagne für sein Land angerichtet, aber man muss eben feststellen, dass gegenwärtig auch aufgrund der Schwäche der Labour-Regierung Farage die stärkste Oppositionskraft ist.
Herr McAllister, wie groß ist die Entfernung zwischen Europa und dem Vereinigten Königreich heute, 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum?
Naja, die Brexit-Befürworter haben damals ein dynamischeres Wirtschaftswachstum, weniger Bürokratie und neue globale Handelschancen versprochen. Die Realität sieht ganz anders aus. Viele britische Unternehmen müssen heute zusätzliche Zollformalitäten und Nachweispflichten erfüllen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen leiden unter diesem zusätzlichen Aufwand. Also kurzum, die Hoffnung in Großbritannien, dass der Brexit ökonomische Chancen mit sich bringen würde, die hat sich nicht erfüllt. Und ganz im Gegenteil, die Europäische Union bleibt ja mit Abstand der wichtigste Handelspartner des Vereinigten Königreichs. Also wo stehen wir mit unseren Beziehungen? Wir sind unmittelbare Nachbarn, wir sind nach wie vor wichtige Handelspartner, wir sind NATO-Verbündete, wir sind politische Partner in Gremien wie G7, wie G20, wir stimmen uns in den Vereinten Nationen eng ab, wir haben bei der Unterstützung der Ukraine engstmöglich zusammengearbeitet. Also natürlich ist der Brexit eine Zäsur gewesen. Und natürlich ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union in einer ganz anderen Situation als ein Drittland. Aber ich will schon sagen, das Vereinigte Königreich wird niemals irgendein Drittland für die Europäische Union sein. Dafür sind wir viel zu eng miteinander verbunden. Und 43 beziehungsweise im Ende waren es ja 46 Jahre EU-Mitgliedschaft. Das bleibt auf Dauer.
Ist denn dann denkbar, dass die EU das Vereinigte Königreich eines Tages wieder aufnimmt, mit offenen Armen aufnimmt?
Also eine Rückkehr zur EU steht derzeit nicht auf der politischen Tagesordnung in London. Insofern ist das eine hypothetische Frage. Aber ich mache aus meiner Meinung gar keinen Hehl. Wir sollten die Tür immer einen Spalt offen lassen und signalisieren, wenn sich die politische Lage eines Tages in London wieder beruhigt hat und wenn die Erkenntnis wächst, nicht nur in der Regierung, sondern auch in der größten wichtigen Oppositionspartei, dass eine Rückkehr in die Europäische Union eine Option wäre, dann würde man das sicherlich in Brüssel dann auch positiv angehen und begleiten. Nur eines ist klar: Brexit macht man genau einmal im Leben. Ich habe die Brexit-Verhandlungen hautnah miterlebt. Der Brexit hat Zeit gekostet, Kraft gekostet, Geld gekostet, Nerven gekostet. Wenn Sie ein zweites Mal kommen, dann sollten Sie kommen, um dauerhaft zu bleiben. Einen zweiten Brexit, das möchte ich keinem zumuten.
Vielen Dank, Herr McAllister. 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum, wie ist es heute um das Verhältnis zwischen Europäischer Union und Vereinigtem Königreich bestellt? Welche Zukunft hat es? Darum ging es im Gespräch mit dem Christdemokraten David McAllister. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments sowie Mitglied der Delegation in der Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung EU-Vereinigtes Königreich. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.